Glückfinder-Podcast. Der Podcast mit Menschen, die ihr Glück gefunden haben. Lassen Sie sich inspirieren von Geschichten rund um das Thema Glück. Nähere Informationen finden Sie auch auf meiner Webseite unter www.glückfinder.com. Und nun viel Spaß beim Zuhören. Und herzlich willkommen, eine neue Ausgabe des Glückfinder-Podcasts. Heute bin ich in Hamburg zu Gast. Und zwar bin ich zu Gast bei dem lieben Sali Kahawatte. Hallo, lieber Sali.
Hallo, Andreas. Danke für die Einladung oder für deinen Besuch.
Ja, danke, dass ich kommen darf und danke, dass du dir die Zeit genommen hast, mir ein Glückfinder-Interview zu geben. Sali, ich bin auf dich aufmerksam geworden, weil eine gute Freundin von mir gesagt hat, hast du von ihm schon mal gehört, den musst du unbedingt im Glückfinder haben, das ist eine ganz tolle Geschichte. Und dann bin ich auf deine Internetseite gegangen und habe meinen Augen sozusagen nicht getraut, was dir passiert ist. Und zwar hast du mit 15 Jahren 80% deiner Sehkraft verloren.
Mhm, so ist es, über Nacht.
Über Nacht. Und konntest quasi über Nacht, also bist abends ins Bett, da war noch alles gut und bist morgens aufgewacht und dann waren nur noch 20% Sehvermögen da. Und wie sich dein Leben von dort an entwickelt hat zu dem glücklichen Leben, das du heute führst und zu dem energiegeladenen und zu dem tollen Menschen, den ich jetzt die letzte Zeit im Vorgespräch kennenlernen durfte, darüber reden wir heute. Und dafür bin ich dir sehr dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, das mit mir und unseren Hörern zu teilen. Vielen Dank dafür.
Sehr gerne.
Ja, ich habe dich angeschrieben und habe gesagt, hier Zeit und Lust für ein Interview und du hast spontan zurückgeschrieben. Und während ich meine E-Mail so am Schreiben war, hat sich mir schon die erste Frage gestellt, wie kann ich denn jetzt dem Sali eine E-Mail schreiben? Wie liest er die denn?
Ich kriege meine E-Mails vorgelesen von meinem Notebook, also mein Notebook spricht mit mir. Und deswegen, weil lesen kann ich ja nicht mehr oder visuell kann ich nichts erfassen, deswegen kann ich das mal vorspielen. Ich mache das mal gerade, wie deine E-Mail klingt oder klang.
Vielen lieben Dank für Ihre schnelle Antwort. Das passt perfekt. Ich bin dann ZW11 und 1130H in der Planckstraße 13 in Altona. Viele liebe Grüße und ein schönes Wochenende. Andreas Gregory.
Wahnsinn. Unglaublich. Das ist das eine, was du mir gezeigt hast. So bekommst du deine E-Mails. Du hast mich aber eben auch teilhaben lassen daran, wie du die Welt wahrnimmst. Du hast hier eine Simulationsbrille. Die durfte ich aufziehen, um mal zu sehen, wie du die Welt wahrnimmst mit deinen Augen. Und da ist nicht mehr viel zu sehen, denn mittlerweile hast du noch mehr von deiner Sehkraft verloren und bist jetzt noch irgendwo bei 5% Sehvermögen oder 6%.
Ja, es ist um die 5%. Ich sehe nur noch alles zweidimensional und Farben nehme ich auch nur noch beschränkt wahr, also nur noch hell, dunkel und graue Abstufungen.
Wahnsinn.
So doll ist das alles nicht mehr.
Wahnsinn. Wie war das für dich, als du morgens festgestellt hast, du siehst nicht mehr? Was waren deine ersten Gedanken? Zu viel getrunken.
Nee, ich hatte am Tag davor oder zwei Tage davor hatte ich irgendwie mal beim Basketball einen Ball an den Kopf gekriegt und wie man das so macht als Jugendlicher, man sagt, okay, das war irgendwie ein Sportunfall oder was weiß ich. Man wischt das erstmal weg. Mhm. Aber das wurde den ganzen Tag nicht besser und ich war kurz danach beim Augenarzt und der sagte auch, mit deinen Augen stimmt was nicht, du siehst ja die Buchstaben auf der Leinwand nicht mehr, du musst in die Uniklinik und dann war das relativ schnell relativ klar und das hat mich schon aus dem Leben gerissen. Aber ich musste auch relativ schnell wieder ins Leben zurückfinden, weil in die Behindertenschule wollte ich damals nicht. Ich wollte auf der Regelschule bleiben.
Weil das war ja mit so der erste Gedanke, ne? Also ich meine, jetzt sagt ja definitiv ein Arzt, du, das bleibt jetzt erstmal so, also das bleibt für immer so, du wirst nichts mehr sehen. Dann war natürlich die erste Überlegung, wie geht's denn jetzt weiter? Und dann kamen Menschen auf dich zu und haben gesagt, dann musst du jetzt deine Schule abbrechen, deine Realschule und in die Behindertenwerkstatt gehen.
Ja, also ein Mensch mit weniger Sehvermögen als 20% muss in Deutschland die Blindenschrift lernen und automatisch auf eine Blindenschule oder auf eine Schule, die mit blinden, hochgradig sehbehinderten Menschen umgehen kann. Das war mein vorbestimmter Weg, den wollte ich aber nicht gehen. Ich wollte auf der Regelschule bleiben und meine Idee war, wenn ich das schon nicht sehen kann, was da vorne passiert, dann kann ich es vielleicht hören und kann mir das gut merken. Das hat mir keiner geglaubt. Aber am Ende habe ich den Realschulabschluss dann doch geschafft. Mhm. Und auch das Abitur.
Mhm. Und zwar, indem du dir die Sachen angehört hast und eingeprägt hast. Also du hast ein relativ gutes Gedächtnis.
Ich bin ein dankbarer Zuhörer, das sagen mir auch Frauen heute noch. Einmal sagen, reicht. Und ja, ich bin tatsächlich in der Lage, mir 8 Stunden Gesprochenes am Stück dauerhaft zu merken.
Okay.
Und kann es auch reproduzieren. Und ich kann es auch niederschreiben, mhm. auch wenn ich das von mir Geschriebene nicht selbst lesen kann. So mhm. können sehende Menschen jedoch entziffern.
Okay. Okay. Du hast dann die Schule weiter besucht und hast die Schule erfolgreich abgeschlossen und hast dann eine Ausbildung gemacht oder hast angefangen zu arbeiten im Gastgewerbe.
Nachdem ich verschiedene Versuche wagte, einen Ausbildungsplatz zu finden und meine Behinderung dabei immer offenlegte, mhm. beschloss ich sie dann irgendwann zu verschweigen und war dann beim Thema Hotellerie angekommen.
Mhm.
Und hab mir gedacht, naja, wenn du schon nicht richtig sehen kannst, einen Teller tragen und ein Bier zapfen, das wirst du schon können.
Mhm.
Das konnte ich auch. Und deswegen habe ich meine Behinderung verschwiegen und bekam dann auch einen Arbeitsplatz und begann eine Ausbildung zum mhm. Kellner.
Mhm. Stell ich mir krass vor, dass du quasi mit nur damals da noch 20% Sehkraft das nicht sagen konntest, weil du nicht den vorbestimmten Weg gehen wolltest und dann gesagt hast, ich beginne eine Ausbildung und fange dort in der Hotellerie an. Wie hast du bedient? Wie hast du das hingekriegt?
Ich habe alles fast blind gemacht. Ne? Ich musste halt immer eher auf der Arbeit sein, mir alles vorbereiten, sodass ich die Gläser, die Flaschen, die Bestecke quasi blind greifen konnte.
Mhm.
Ab daheim im dunklen Raum trainiert mit den Bestecken auf den Tischen, die einzudecken, sodass ich also haptisch erfassen konnte.
Mhm.
Der Abstand zwischen Messer und Gabel und Löffel und die Gläser und die Teller.
Mhm.
Das habe ich trainiert, wochenlang. Auch wenn man was einschenkt, was ist 0,1 Liter, was ist 0,2 Liter, das kann man trainieren, indem man es hört und man kriegt ja noch einen zweiten Impuls, wie viel die Flasche leerer wird und mhm. leichter wird, wenn man ausschenkt. Das sind haptische Impulse, die kann man lernen,
mhm.
wenn man das will. Oder auch, ob ein Glas poliert ist oder nicht, das hört man am Klang. Ich kann es ja visuell nicht kontrollieren.
Mhm.
Und konnte somit in der Gastronomie arbeiten und kam zu qualitativ gleichen Ergebnissen wie sehende Kellner auch.
Mhm.
Ist natürlich viel mehr Arbeit. Mhm. Ich habe weniger geschlafen und hatte weniger frei.
Mhm. Und es lastete natürlich auch ein großer Druck auf dir, denn die Leute, für die du gearbeitet hast im Hotel- und Gaststättengewerbe, wussten nichts und sollten auch nichts davon wissen, dass du nicht mehr gut siehst und du quasi so mit dieser permanent damit beschäftigt warst, dieses Nicht-Aussprechen von der Tatsache zu unterdrücken und geheim zu halten.
Ich habe in meiner Ausbildung begonnen, den Sehenden zu spielen. Mhm. Obschon ich nicht sehen konnte.
Mhm.
Und das kostet viel Kraft und Zeit.
Mhm. Weil es muss alles vorbereitet werden. Es muss wirklich das Gerüst, das du aufgebaut hast, voller Kraft und Geschicklichkeit, das zehrt natürlich an der Substanz, glaube ich, oder?
Wenn du so eine Choreografie wie ich lernen möchtest, mhm. dann musst du bereit sein, viel Zeit und Kraft erstmal da reinzustecken, um sie zu lernen mhm. und dann auch, um sie zu performen. Das heißt, ich brauchte eigentlich das Doppelte an Zeit und Kraft
mhm.
vom ersten Tag meiner Ausbildung an.
Mhm.
Und das war nicht klug.
Mhm. Weil es hat sich natürlich weiterentwickelt. Also du bist bis zu deinem 33. Lebensjahr, hast du vorhin so salopp gesagt, dieses Leben auf Lügen geführt. Was dich allerdings auch in eine Sucht, sage ich jetzt mal, getrieben hat, weil du einfach diese ganze Verantwortung, das alles gar nicht mehr alleine ertragen konntest und dann darin eskaliert ist, dass deine Partnerin dich verlassen hat damals, die quasi Bruder im Geiste war, die dich nämlich unterstützt hat, eben dabei dieses Leben auf Lügen aufrechtzuerhalten. Sie hat für dich die Kasse programmiert, sie hat für dich die Arbeiten abgenommen und dich unterstützt, damit das so funktioniert, dass dich alle für sehend halten.
Ja, ich habe 15 Jahre in einer Hotellerie gearbeitet, habe Karriere gemacht und lebte ein Leben auf Lügen und auf 1000 Splittern
mhm.
und habe natürlich mir immer Partnerinnen gesucht, die mir die Kassen programmieren konnten, die Warenwirtschaft machen konnten, die Dienstpläne schrieben, die PowerPoint-Präsentationen für die Meetings vorbereiteten, etc. etc. Parallel dazu hatte ich natürlich auch psychische Probleme, weil ich mich jeden Tag fragte, wann fliegt das alles hier auf?
Mhm.
Ich fand keine innere Ruhe mehr.
Mhm.
Es folgte der Griff zu Alkohol, zu Drogen mhm. und zu Medikamenten.
Mhm.
Ich drehte mich sukzessiv in eine Suchtspirale hinein, aus der ich am Ende nicht mehr aussteigen konnte.
Mhm. Und nochmal ganz kurz, dass wir den ganz klar rausarbeiten. Du hast das nicht gemacht, weil es dir Spaß gemacht hat, sondern weil die Alternative war, wenn du sagst, ich sehe nicht mehr richtig, obwohl deine Arbeit qualitativ gleichwertig war, aber in dem Moment, wo du quasi die Karten auf den Tisch legst, war klar, dann heißt es, sehr geehrter Herr Karawatte, das ist schön, aber so können wir Sie nicht weiter beschäftigen. Sie gehen jetzt lieber mal in eine Blindenwerkstatt.
Hätte ich mich geoutet, dass ich 100% schwerbehindert bin, hätte ich entweder A, gar keine Arbeit bekommen, oder wenn ich sie auf der Arbeit aufgedeckt hätte, diese Behinderung, hätte das zur sofortigen Kündigung geführt. Und der Weg in die Behindertenwerkstatt wäre dann das Letzte, was mir als Option übergeblieben wäre.
Und das wolltest du auf keinen Fall. Du wolltest ein selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben führen, auch wenn du nicht mehr so gut gesehen hast.
Ich hatte damals die Vision, dass es nur so geht. Ich hatte die Idee, du musst arbeiten, du musst dein Geld verdienen. Das kannst du, indem du den Sehenden spielst. So kannst du Karriere machen und das wird immer so weitergehen. Das war meine damalige Idee, dass ich mich damals schon auf das Eis bewegte, was irgendwann unter meinen Füßen schmolz. Das war mir zu dem Zeitpunkt nicht klar. Aber ich wurde ja damit 33 damit knallhart konfrontiert. Das Eis schmolz, ich brach ein und brach quasi völlig zusammen.
Genau. Und dann ist es letzten Endes alles aufgeflogen und unterm Strich, ganz am Schluss, was da alles passiert ist, bist du doch wieder in der Blindenwerkstatt gelandet. Da, wo du auf keinen Fall hin wolltest am Anfang. Und hast dich dann von dort aus wieder hochgearbeitet in einem Studium. Du hast tatsächlich dann studiert. Und zwar International Hotel Management, ein betriebswirtschaftliches Studium für das Hotel- und Gaststättengewerbe. Weil deine Idee war, jetzt wissen es alle, jetzt kann ich quasi nach dem Studium zurückkehren in die Gastronomie, ins gehobene Management.
Ich sag mal so, nach meinem Zusammenbruch ist mir klar geworden, dass ich nicht meine Behinderung weiterhin verschweigen sollte, weil es mir zu viel Zeit und mich zu viel Kraft kostete. Ich beschloss, meine Behinderung ab da offen zu legen. Der Umweg in die Behindertenwerkstatt war sinnvoll, weil da lernte ich halt, dass es Bildschirmlesegeräte gibt und dass es sprechende Notebooks und Computer gibt. Und da hatte ich die Idee, mit den Dingern könntest du studieren. Das gelang mir dann auch. Das Studium musste ich mit einer PR-Kampagne ertrotzen, weil natürlich die Rentenversicherung mich eher wieder in einer Behindertenwerkstatt saß. Die konnten sich nicht vorstellen, dass das jemand schafft. Ich habe es aber geschafft. Und das war auch gut. Aber nachdem mein Fall in den Medien war, wollte mich keiner mehr einstellen. Erst habe ich meine Behinderung verschwiegen, da war das für alle okay. Als ich sie dann offenlegte und auch noch einen universitären Abschluss vorlegen konnte, hieß es, du bist behindert, wir können dich nicht einstellen, wir können dich nicht kündigen, du bist zu alt, du bist überqualifiziert und gehst ja wegen jedem Mist in die Presse. Also eigentlich hat mich das wieder nach hinten geschmissen, gefühlt. Und am Ende landete ich dann in Hartz IV. Also mich wollte keiner einstellen. Nach 236 Bewerbungen habe ich resigniert.
Und was hast du dann gemacht?
Ja, ich fiel zurück in Hartz IV. Die einen sagen, Hartz IV, ein Tag gehört dir. Ich habe mir gesagt, du machst dich selbstständig. Du wirst Berater und Coach und Buchautor. Das war natürlich wieder mal eine Idee, à la Salia. Das bin ich ja mittlerweile schon gewöhnt. Wenn ich mal eine tolle Idee habe, dann werde ich erst ignoriert, dann werde ich belächelt und dann werde ich beneidet. Das ist immer so der Weg des Erfolgs in meinem Leben. Und die ersten 3 Jahre waren eine Katastrophe. Ich hatte keine Büroräume, ich hatte keine Referenzen, ich hatte kein Personal, ich hatte kein Geld. Wenn man sich mit nichts selbstständig macht in Deutschland, dann wird erstmal alles nichts. Aber ich bin ein Mensch, der schlecht verliert. Und wenn ich mir was in den Kopf setze, dann ziehe ich das auch durch. Ich machte vor lauter Verzweiflung dann Streetwork, arbeitete mit Menschen in sehr schwierigen Lebenssituationen auf der Straße, habe denen geholfen, von Drogen wegzukommen, habe eigentlich meine eigene Erfahrung weitergegeben. Und schrieb nebenbei mein Leben auf. Ich hatte in der Zeit 6 Therapeuten, die ich alle verschlissen hatte. Und die Nachricht in der Botschaft war, ich kann keiner therapieren, lautete für mich, wenn es keinen gibt, dann therapiere dich selbst. Und ich versuchte mein Leben einfach mal wie ein Vogel rückwärts zu überfliegen, mit dem Ziel, es letztendlich vielleicht irgendwann zu verstehen und auch mich selber zu verstehen. Das war der Plan. Ich schrieb Jahr für Jahr alles auf, verstand nicht, wusste am Ende wer ich bin, woher ich kam und wohin ich noch gehen könnte. Mhm. Das wurde ein Buch. Das Buch konnte ich vermarkten. Das wurde ein Bestseller auf der Frankfurter Buchmesse 2009. Meine Geschichte kam erneut 70 Mal medial im deutschsprachigen Raum auf den Markt. Und das war am Ende auch der Beschleuniger meiner Geschäftsidee. Mhm.
Wenn du sagst, du wolltest dein Leben rückwirkend überfliegen wie ein Vogel, um zu verstehen, um zu lernen, was hast du verstanden?
Ich habe für mich verstanden, dass ich bestimmt eine Behinderung habe, schulmedizinisch gesehen, aber dass sich hinter dieser Behinderung Befähigungen verstecken, die ich zunächst in der Hotellerie verfeinern konnte. Mhm. Ich musste schon in der Hotellerie Verantwortung für Menschen, für Abteilungen übernehmen. Mhm. Ich musste lernen, Stimmenprofile zu erkennen und Menschen ihre Stimmen zuzuordnen und dann zu verstehen, was ist das für ein Mensch. Ich musste Einstellungsgespräche führen, hatte Personalverantwortung für viele Abteilungen und musste diese Menschen alle irgendwie führen, obschon ich sie visuell gar nicht kontrollieren konnte. Das ist schon ein spannender Ansatz. Aber so erschlossen sich für mich die Menschen und so verstand ich diese Menschen und konnte diese Menschen auch führen. Ich konnte sie an mich binden und wir konnten gemeinsam arbeiten. Und so hatte ich meinen persönlichen auditiven Zugang zu Menschen. Und diesen Zugang wollte ich mir als Coach weiterhin nutzen, um mit Menschen zu arbeiten, die sich in einer anderen Art und Weise verändern wollten.
Wenn du so ein Buch schreibst und zurückguckst auf dein Leben, also stelle ich mir jetzt mal vor, kann mich da natürlich nur sehr schwer reinversetzen, aber kam da nicht mal der Gedanke, so ein Scheiß, warum ich?
Ich habe mit 16 schon beschlossen, mich nie wieder zu fragen, warum ich und was wäre, wenn. Und seit ich das mache, finde ich mein Leben ziemlich cool. Also mir gelingt das meiste. Und wenn was schief geht, dann kann ich mir wenigstens sagen, hey, du hast es probiert.
Ist so ein Credo von dir, oder?
Ja, geht nicht, gibt's nicht. Und wenigstens mal probieren.
Ist eine geile Überleitung. Journalistisch gesehen nehme ich den sofort, wenigstens mal probieren. Denn das Krasse ist, du hast jetzt ein Kochbuch geschrieben, auch noch. Und darin kochst du, stehst selbst in der Küche und kochst. Ich meine, du siehst nur noch 5% und ich habe eben, darf ich das sagen, Fotos gesehen und wo du mit Messer hantierst und Zutaten schnippelst und deine Finger sind alle noch dran, das funktioniert und das sieht alles super lecker aus. Wo nimmst du die Kraft her?
Ja, das ist einfach nur ein Ansporn, ich möchte ja irgendwie essen. Und ich stehe nicht so auf Junkfood. Und ich wohne hier in Altona in einem sehr einfachen Stadtteil. Hier kann ich alles beim Gemüsetürken kaufen. Ich habe alle Gewürze daheim. Und natürlich koche ich zu Hause. Jeden Tag. Und ich weiß, wie ich mit scharfen Messern umzugehen habe. Das lernte ich einst in der Hotellerie. Und ich verletze mich natürlich nicht. Und so kam ich halt dazu, dass ich immer Gäste zu Hause habe. Und dann sagte mal so ein Ehepaar zu mir, weißt du was? Wir waren ja schon so oft zum Essen bei dir. Du solltest mal alle Rezepte in Form eines Kochbuchs raushauen. Und das habe ich jetzt gemacht.
Du bist zur Hälfte, kommst du aus Sri Lanka. Das heißt, dein Kochbuch ist auch der Küche dort angepasst, wobei du das alles zusammengeschmissen hast.
Also ich bin so vom Grundanstrich her, bin ich natürlich praktizierender Buddhist und fühle und stehe dem Ayurveda sehr nahe. Möchte das aber jetzt nicht so esoterisch aufziehen, aber es gibt einfach, ich sag mal so, Ernährungskriterien im Ayurveda, die ziemlich cool übersetzt werden könnten in mein urbanes Ayurveda-Experiment. Und so kam es, dass ich mit heimischen Produkten ayurvedisch inspiriert koche. Weil ich will ja die CO2-Bilanz schulen. Ich möchte jetzt nicht, dass die Mangos aus Thailand hierher geflogen werden. Ich gehe ins alte Land, das ist ein riesiges landwirtschaftliches Gebiet um die Ecke, kaufe da meine Produkte frisch ein und verarbeite sie gleich zu Hause im Wok.
Kommen hammer schöne Gerichte dabei raus. Ich habe Bilder gesehen. Ich freue mich aufs Buch, wird nächstes Jahr erscheinen. Und bin ich echt gespannt, das nachzukochen. Und der Ansporn für mich wird sein, das schaffe ich auch.
Ja, also wenn ich das kann, dann kannst du das schon lange. Also
ja, und so ich spannend ja auch ist das Hunger. Nicht.
Und du hast auch noch zwei Augen im Kopf und du hast auch noch. Also das ist alles nicht so schwer. Kochen ist nicht so schwer. Natürlich kann man jetzt diesen Sterneköchen folgen. Das ist immer sehr anstrengend und das ist auch sehr vielfältig, wie das aufbauen. Meine Gerichte sind super einfach zusammen zu kochen und in weniger als 20 Minuten sind die alle fertig. Das ist auch mein Ansporn gewesen. Mhm. Also Kochen ist lecker, Kochen ist super einfach und wenn ich das kann, dann könnt ihr das da draußen auch.
Du bist leidenschaftlicher Koch, du kochst sehr lecker, du bist Sommelier, also du bist ausgebildeter Weinprofi. Du hast außerdem auch die Ausbildung gemacht als Käsefachmann, also aus der Gastronomie und Cognac. Deine Nase ist extrem ausgebildet, dein Gehörsinn ist extrem ausgebildet. Du kompensierst sozusagen das, was du nicht siehst, über die anderen Wahrnehmungskanäle. Fühlen, hören, riechen.
Es hat sich ja längst rumgesprochen, dass wenn ein Sinn ausfällt, die ganze Energie in die Restsinne fließt, um dann das Ganze noch irgendwie, was um einen rum passiert, besser aufzunehmen. Mhm. In meinem Fall ist das auch so. Ich kann vielleicht nicht mehr sehen, aber ich kann sehr gut hören, ich kann sehr gut schmecken, riechen. Mhm. Da habe ich einfach einen Vorteil, den Sehenden gegenüber. Mhm. Und diese ganzen Sinnenprüfungen für Wein, da brauchen die anderen Menschen Jahre dafür. Ich habe das halt im Schnelldurchgang alles durchgezogen. Ich habe eine super feine Nase. Mhm. Also ich habe bestimmt eine Behinderung, aber ich habe auch Befähigungen. Das ist mir damals schon klar geworden. Mhm. Und auch wenn das mir Spezialisten nicht bescheinigen wollten, war mir klar, was ich tatsächlich kann und was ich nicht kann. Mhm. Und dass ein Meerschweinchen niemals fliegen wird, das ist mir klar geworden. Mhm. Aber dass ich eine feine Nase habe und Wein unterscheiden kann, das war mir damals schon klar. Mhm. Und dass ich diese Erfahrung aus meiner Fine-Dining-Zeit jetzt in mein heutiges Kochen umgesetzt habe, ist ja wohl auch easy. Ist ja keine große Kiste.
Absolut. Unbeschreiblich, mit welcher Energy du voranschreitest und
Nein, es ist ja keine Energie.
Sondern?
Es ist keine Energie. Ich folge meiner inneren Stimme. Ich habe keine Berater oder kein Management. Ich folge immer meiner inneren Stimme und meinem Bauchgefühl. Und wenn meine innere Stimme mir sagt, du solltest jetzt das tun, dann tue ich das.
Mhm. Mal eine These. Bist du vielleicht nicht so sehr abgelenkt, weil du nicht so sehr viel wahrnimmst über den visuellen Kanal und kannst dich besser auf deine innere Stimme konzentrieren? Dein Gehör, deine innere Stimme, also hören ist ja auditiv, ja, auch die innere Stimme spricht ja. Dadurch, dass du quasi nicht mehr so gut siehst, nimmst du besser wahr, sensibler wahr, was deine innere Stimme zu dir sagt?
Ja, ich glaube, meine innere Stimme spricht auch sehr laut zu mir. Ich verbringe auch viel Zeit mit mir selber. Ich habe einen Gedankenstuhl, in dem ich regelmäßig sitze, völlig in Ruhe. Mhm. Und da unterhalte ich mich mit mir selber, mit einem Selbstgespräch. Mhm. Und ich denke, das ist eine Art und Weise für mich, zur Ruhe zu kommen, mit mir in Dialog zu gelangen und es auch zu bleiben. Mhm. Und das lässt mich qualitativ zu diesen Dingen dann kommen, die ich dann auch tue. Mhm.
Wir hatten es vorhin kurz drüber, manche Menschen sitzen auf dem Berg, schauen sich die Landschaft an und werden davon inspiriert. Du wirst von totaler Stille inspiriert.
Ja, wenn es ganz ruhig ist in meiner Wohnung, und das ist es ab 21 Uhr, da sind alle Geräte aus, dann versuche ich den Tag nochmal für mich zu verstehen, höre mir quasi die wichtigsten Highlights des Tages an, versuche mir daraus einen Sinn zu ziehen und sagen, okay, was war das heute, was ist das Learning für heute, was ist das To-Do für morgen und was ergibt sich daraus? Mhm. Und dann natürlich, wie gesagt, das Thema Kochbuch. Da hatte ich mal diese Freunde da, die sagten, das ist lecker, was du kochst. Und dann hatte ich immer mal die Idee, ein Kochbuch zu schreiben. Und dann habe ich das einfach mal aufgeschrieben. Mhm. Hatte ich auch gleich einen Verlag. Naja, cool. Okay, vermarkten muss man sich auch können. Das ist schon wichtig. Mhm. Dann kann ich einfach nur Ideen haben, weil das bringt ja auch nichts. Man muss einfach ein Gefühl für eine Idee haben und die dann auch konsequent weiterentwickeln und weiterverfolgen und sich dann nicht einfach abbringen lassen von anderen Leuten. Mhm. Einfach mal bei sich bleiben. Das fühlt sich gut an, das klingt gut. Weitermachen.
Das stimmt, ja. Du bist bei dir geblieben, das klang gut, du bist sehr erfolgreich und für mich eine echte Inspiration, weil du trotz deiner Einschränkung, dass du nicht allzu viel sehen kannst, beziehungsweise mittlerweile mit 5% quasi gar nichts, ich habe es ja vorhin durch die Brille sehen können und nachempfinden können, zumindest ansatzweise, das aufgebaut hast, was du aufbaust hier, dein Unternehmen, Bücher schreibst, du trainierst momentan, du schwimmst jeden Tag, du trainierst sogar für einen Triathlon, hast du vorhin so in einem Beisatz gesagt, du hast das feste Ziel, nächstes Jahr Triathlon zu machen?
Ja, ich kriege jetzt ein neues Hüftgelenk im Frühjahr. Und wenn das eingewachsen ist, dann möchte ich mich quasi belohnen und einen Triathlon machen hier in Hamburg.
Das ist ja auch mal eine krasse Belohnung, ein Triathlon. Also ich würde mich dann auf die Couch legen oder so, aber...
Nein, ich finde, wenn man keine Ziele hat, dann braucht man gar nicht erst losgehen. Mhm. Und ich bin ein Mensch, der sich immer neue Ziele setzt. Weil wenn ich einmal einen Weg gegangen bin und ich gehe nochmal, dann ist es irgendwann langweilig. Mhm. Und deswegen setze ich mir immer neue Ziele, um auch neue Dinge zu erleben, mhm, und neue Menschen zu sehen und auch neue Erfahrungen zu sammeln. Ich finde, das ist wichtig.
Ja, absolut, ist es.
Das ist auch, ist ja was Bereicherndes. Ich weiß, ich komme wahrscheinlich nur einmal auf diese Welt und ich freue mich, dass ich ein selbstbestimmtes Leben führen kann und viele neue Dinge und immer neue Menschen kennenlerne. Und das macht mich doch auch irgendwie reich. Das ist doch toll. Ich kenne so viele Menschen mit meinem Behinderungsprofil, die sitzen in sozialen Geschichten und in Behindertenwerkstätten und oder ganz zurückgezogen. Und das tut mir super leid für diese Menschen. Und ich freue mich, dass ich es auf meine Art anders hingekriegt habe. Da bin ich dankbar.
Absolut.
Da bin ich dankbar und demütig, dass ich das so erleben darf. Das ist nicht einfach so vom Himmel gefallen. Das ist etwas Einzigartiges, was ich genieße und was mich auch erfüllt.
Toll. Sally, vielen, vielen Dank, dass du das mit uns geteilt hast. Ich habe noch ein paar Fragen für dich am Ende jedes Interviews, die ich gerne dir stellen möchte, die berühmten Glückfinder-Fragen. Die erste ist, was bedeutet glücklich sein für dich persönlich?
Glücklich sein für mich heißt, morgens aufzustehen, keine Sorgen haben, genug zu essen, zum Arzt gehen können, wenn ich krank bin, eine Wohnung haben, also Basics, das reicht mir schon.
Okay.
Mehr brauche ich nicht, weil der Rest kommt von alleine.
Okay. Wer glaubst du, ist für dein Glück verantwortlich?
Ob ich in meinem Fall Glück habe, das weiß ich nicht. Ich war einfach nur in der Lage, immer zu versuchen, mein Glück zu suchen. Und ich habe einfach an mich und meine Taten geglaubt. Und am Ende ist es mir auch gelungen. Und das kann man auch als Glück bezeichnen. Mhm. Aber glücklich sein kann nur der vorher mal unglücklich war. Und ich war schon mal richtig unglücklich. Deswegen ist das, was ich jetzt habe, also ich hatte meine Premiere und jetzt gebe ich meine Zugaben. Und das ist für mich völlig okay, mehr geht nicht. Meine Geschichte geht nächstes Jahr um die Welt in Form eines Kinofilms. Was soll ich denn noch machen? Mir geht nicht.
Cool. Spielst du Lotto?
Also ich habe alle Suchtstrukturen dieser Welt, aber das Glücksspiel, das hat mich noch nie angekickt. Also wenn ich Roulette spielen würde, dann möchte ich auf Rot und Schwarz gleichzeitig setzen können. Und da das nicht geht, lasse ich es lieber.
Was würdest du sagen, macht Geld glücklich?
Als ich in Hartz IV war, hatte ich ganz wenig Geld. Aber ich war glücklich. Ich hatte meine Wohnung, ich hatte was zu essen, ich hatte was zum Anziehen, ich hatte meine Freunde. Heute habe ich immer noch die gleiche Wohnung. Mhm. Ich habe immer noch die gleichen Freunde. Okay, ich trage jetzt andere Klamotten. Aber ich bin trotzdem deswegen kein anderer Mensch. Mhm. Deswegen, natürlich verdiene ich Geld mit meiner Firma und muss Mitarbeiter bezahlen und ich habe Kosten, das ist richtig. Ich bin ja nun auch Kaufmann, also das ist ja hier kein Spaßprojekt. Mhm. Aber das Geld und das Glück trenne ich voneinander. Okay. Geld ist für mich Mittel zum Zweck, um Sachen zu bezahlen, um Mitarbeiter zu finanzieren oder ein Büro oder was der Himmel was. Aber das hat mit dem Glück nichts zu tun.
Okay. Würdest du bitte den Satz vervollständigen? Ich bin glücklich, weil...
Ich bin glücklich, weil es mir gelungen ist, einen Lebenstraum zu leben, nämlich meinen eigenen.
Dem ist nichts hinzuzufügen. Lieber Sally, das war ein fantastisches Gespräch. Du hast mich sehr inspiriert. Ich sag dir ganz, ganz, ganz herzlich Dankeschön, dass du dir die Zeit genommen hast, auch für den Glückfinder, das mit anderen zu teilen. Ich bin mir sicher, es wird ganz viele Hörer geben, die wir damit berühren und inspirieren können. Wenn sich jetzt jemand noch über dich informieren möchte und sagen möchte, hey, möchte mal gern mehr über ihn wissen, hast du natürlich eine Internetseite, wo sich Hörerinnen und Hörer über dich und dein Projekt und deine Arbeit informieren können.
Ja klar, einfach meinen Vornamen Salia bei Google eintippen und dann kommt automatisch Salia K. Warte, mich gibt's nur einmal so mit dem Namen auf der Welt. Ich werde schon gefunden.
Okay. Ich werde das natürlich auch auf der Internetseite verlinken, dass die Leute direkt draufklicken können und auf deine Seite kommen. Hast du noch irgendeinen Buchtipp für uns, wo du sagst, cooles Buch, könnte man gelesen haben oder cooler Podcast, außer natürlich deinen eigenen, die ich verlinke, auch auf unserer Seite noch irgendwas, wo du sagst, Lohnt sich mal reinzulesen, reinzuhören.
Ja, reinzulesen ist ja bei mir sowieso Essig.
Ehrlich gesagt, als ich es eben gesagt habe, habe ich es gemerkt. Aber ich habe dann ja noch reinzuhören dazu getan.
Und ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe von ganz vielen Fans, kriege ich immer lieberweise zu Weihnachten oder zu meinem Geburtstag immer ganz viele Hörbücher geschickt. Und das sind mittlerweile 270 Stück. Und ich habe noch kein einziges davon gehört, weil ich einfach keine Zeit gefunden habe, das zu tun.
Okay.
Weil in meiner Zeit der Stille ist die einzige Zeit, die ich abends habe. Mm. Und da höre ich keine Hörbücher, deswegen kann ich da leider keinen Tipp geben.
Okay. Außerdem Glück findet der Podcast.
Ja, also, ja, Leute, hört euch das an, das ist es. Ja, genau. Also, Buchempfehlungen kann ich nicht zu sagen. Okay. Ich lese keine Bücher. Ich habe mit mir genug zu tun.
Ja. Sali, vielen, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für das tolle Gespräch. Und ich freue mich drauf, dass ich jetzt noch bei dir bleiben darf und wir noch ein bisschen quatschen und snacken können.
Wir schnacken noch eine Runde. Leute, macht's gut da draußen. Hoffe, es gefällt euch. Bis dann. Tschüss, euer Sali.
Bis dann. Macht's gut. Tschüss, ihr Lieben. Ciao.
Das war der Glückfinder-Podcast. Ich hoffe, er hat Ihnen gefallen und freue mich, wenn Sie diesen Podcast weiterempfehlen. Sollten Sie selbst ein glücklicher Mensch sein und Ihr Glück gerne mit anderen teilen wollen, schreiben Sie mir einfach eine E-Mail an andreas@glückfinder.com. Vielen lieben Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf unser nächstes Wiederhören. Bis dahin wünsche ich Ihnen viel Glück. Ihr Andreas Gregori.